sind heute Morgen in Markus Kapitel 16, ab Vers 9. Und wenn ihr ein bisschen blättert, könnt ihr merken, dass Markus geht nicht weiter als Kapitel 16. Wir sind heute Morgen mit Markus fertig. Ich sag euch, ich habe eigentlich die Gemeinde schon gesagt, aber ich sage euch dann am Ende des Gottesdienstes oder am Ende der Predigt nochmal, wo wir hingehen. Aber ihr könnt dann in der Spannung bleiben für ein paar Minuten. Gut, lass mich das auch hinblättern. Gut, ich bete für uns. Jesus, danke, dass du uns lebendiges Wasser gibst. Ja, und lebendiges Wasser ist hier zu sehen in dein Wort, durch Jesus, durch seine Botschaft, durch das Evangelium. Herr, du gibst uns dieses Gedanken, diese Erinnerung, dieses frisches Wasser jeden Tag, wenn wir zu dir kommen und wenn wir Gemeinschaft mit dir haben. Herr, und das willst du auch in besonderer Art und Weise heute Morgen für uns machen, als Gemeinde, als CCFG. Du wirst uns dein lebendiges Wasser schenken, was unser Durst stillt, was unsere Gedanken zur Ruhe bringt. Herr, wir danken dir für diese Verheißung, die wir wissen, dass du treu bist und dass du jeden Tag uns mit diesem frischen Wasser begegnen möchtest. Herr, wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns jetzt begegnest durch dein Wort. Amen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass die Auferstehung Jesu es dem Gläubigen ermöglicht, in diesem Leben auch Mut zu haben. Und wir schlossen mit den schönen Versen aus Römer Kapitel 8, Vers 35 und bis 39, dass die Auferstehung Jesus beweist, dass uns nicht von der Liebe Gottes trennen kann. Diese Verse sind so schön und so ermutigend. Und es gibt keine Hindernisse in unserem Leben, die uns mutlos machen müssen. Und aufgrund der Auferstehung können wir mutig sein. Wir haben diese Lektion gelernt, wir müssen auch sie auf unser tägliches Leben anwenden. Auf unsere finanziellen, geistigen oder körperlichen Herausforderungen. Weißt du, wer diese Lektion noch nicht gelernt hatte, sondern in Angst und Unglauben noch in unseren Geschichten lebten? Die Jünger. Die Jünger saßen hinter geschlossenen Türen, voller Angst, mutlos. Aber diese letzten paar Versen werden alles für die Jünger verändern. Heute Morgen werden wir sehen, was die Botschaft des auferstandenen Jesus bewirkt. Die Auferstehung nimmt Angst oder kann Angst durch Glauben ersetzen. Die Auferstehung ist eine Botschaft, die Christen weitergeben sollen. Und die Auferstehung ist eine Botschaft, die weiterhin mächtig wirkt. Da werden die drei Punkte für uns heute Morgen. Und ich weiß nicht, ob ihr das über diesen Text wisst, aber wir müssen kurz darüber sprechen, bevor wir uns diesen letzten Abschnitt ansehen. Denn dieser Abschnitt ist durchaus umstritten zwischen Gelehrten. Du wirst wahrscheinlich eine Fußnote in deiner Bibel haben, die ungefähr so lautet: Die Verse 9 bis 20 sind in eigenen der ältesten Handschriften nicht enthalten. Habt ihr das irgendwann gelesen und gemerkt, hä? Aber das steht hier in meiner Bibel. Warum ist das so? Ich will das kurz erklären. Was ist eigentlich das Problem? Wir haben früher Gemeindeväter wie Irenaeus, die in der zweiten Jahrhundert gelebt haben, der in einem seiner Bücher den Vers 19 zitiert. So, du würdest denken, okay, dann sind diese Verse denn in der ältesten Schrift enthalten. Gibt's andere, die gesagt haben, nee, da sind nicht so viele Texte mit diesen Verse drin. Hieronymus, der lateinische Vulgate übersetzte, stellte ebenfalls fest, dass die Verse in vielen Abschriften fehlten. Aber wenn man Vers 8 liest, wie wir letzte Woche den Vers gelesen haben, wie würde denn das Evangelium von Markus aufhören? In Angst. Ich bezweifle wirklich, dass Markus sein Evangelium in Angst aufhören wollte. Dass er nicht uns ein bisschen sagen wollte, wie die Auferstehung alles geändert hat, wie Matthäus und Lukas und Johannes es auch macht. Aber Gelehrte, die das Griechische sehr gut kennen, sagen auch, dass sich das Griechische vom Rest des Markus-Evangeliums unterscheidet. Plötzlich kommen Worte hier, ein anderes Wortschatz vor. Markus benutzt diese Worte in den ersten paar Kapiteln, oder ersten 15,5 Kapiteln gar nicht. Und dann plötzlich kommen aber andere Worte, wo die griechische Lehrer denken, hey, das ist ein bisschen seltsam, dass jetzt eine andere Art benutzt wird, Sachen zu beschreiben. Und das darauf hindeutet, dass jemand anderes es geschrieben hat. Also, was sollen wir glauben? Zunächst einmal endet sich durch den Verse 9 bis 20 nicht an der Lehrmeinung, was wir in der Bibel haben. Das, was wir in diesen Verse haben, endet gar nichts über Jesus, über Theologie, über Dogma. Wir sehen diese Ereignisse auch in den anderen Evangelien und der Apostelgeschichte. Und die frühe Gemeinde betrachtet diese Verse schon sehr, sehr früh als heilige Schrift. Selbst Hieronymus, der Vorbehalte gegen diesen Text hatte, nahm ihn in seine lateinische Übersetzung der Bibel auf. Und ich persönlich glaube, dass Markus sein Evangelium nicht mit Vers 8 beenden wollte. Das kann ich wirklich nicht vorstellen. Aber sondern, dass die Verse 9 bis 20 später hinzugefügt wurden. Entweder aus der Erinnerung an das, was Markus geschrieben hat, weil die Schrift so verbrannt oder irgendwie kaputt war. Oder als eine Schlussfolgerung aus den anderen Evangelien und Apostelgeschichte, weil das Manuskript Markus beschädigt wurde. Die Frage könnte lauten, können wir denn unserer Bibel dann noch vertrauen, Andrew? Auf jeden Fall. Wir haben mehr Manuskripte für das Neue Testament als jede andere Manuskript in der griechischen und auch die römische Welt. Und trotzdem glauben wir an Julius Caesar. Aber wir haben viel mehr Texte über die Bibel als über Julius Caesar. Und zweitens gibt es innerhalb dieser Handschriften einige Unterschiede, die wir auch haben, aber die aber weniger als 1% in aller Schriftarten, die wir über die Neuen Testament haben, ist 1%, weniger als 1% unterschiedlich voneinander. Dieser Abschnitt von Markus gehört zu diesen weniger als 1%. Und dennoch endet diese Unterschiede nicht an der christlichen Lehre, gar nichts. Die meisten Unterschiede sind durch so ein Buchstabe. Wir wissen das alle. Wenn man Sachen schreibt, dann fällt manchmal ein T oder ein A oder was auch immer. Das heißt nicht, dass der Text wirklich anders ist. Wir haben einfach keinen Fehler gemacht. Und das sind diese 1%. So, wir können auf jeden Fall unsere Bibel vertrauen. Und wir werden diese Verse also wie die Heilige Schrift behandeln heute Morgen. Weil sie uns auf die Heilige Schrift hinweisen und auf das Kraft, die Kraft des Evangeliums, die im Leben der Menschen und in der Welt um sie herum wirkt. So, das kurz dazu. Lass uns denn Markus Kapitel 16, Verse 9 bis 14 lesen. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als dies hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Und dennoch offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Und dennoch offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadeln ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Dem Evangelium sollte geglaubt werden, weil es zuverlässige Zeugen für den Tod und Auferstehung Jesu gab. Wir werden hier in Markus 16 mit 14 Menschen konfrontiert, die den auferstehenden Körper Jesu gesehen haben. Die erste Person, von der wir lesen, ist Maria Magdalena. Wir lesen von diesem Ereignis in Johannes Kapitel 20, Vers 11 bis 18. Wenn du heute Abend ein bisschen Hausaufgaben machen möchtest und eine sehr schöne Geschichte aus der Bibel lesen möchtest, dann kannst du Verse 11 bis 18 in Johannes 20 lesen. Es ist eine wertvolle Geschichte, in der Maria Jesu begegnet. Und nachdem Maria das leere Grab gesehen hatte, erzählt Johannes uns, ging sie zurück zu den Jüngern und sagte ihnen, dass das Grab leer sei, wie der Engel es ihr aufgetragen hatte. Aber sie muss Petrus und Johannes zurück zum Grab gefolgt sein. Denn in Johannes Evangelium steht sie wieder am Eingang des Grabes und weint und fragt sich, wer den Leichnam Jesu gestohlen hat. In der Erzählung des Johannes dreht sie sich einmal vom Eingang des Grabes aus um und sieht etwas, das sie für den Gärtner hält. Aber es ist Jesus. Und Jesus fragt sie, warum sie weint. Und sie erklärt es ihm. Und dann muss Jesus nur ein Wort sagen. Maria. Und in diesem Moment öffnet Marias Augen und sie erkennt Jesus. Und wenn ich das lese, denke ich an den Vers aus Johannes Kapitel 10, Vers 27 und 28, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Maria gehörte zu Jesus und als er ihren Namen sagte, genügte es, dass sie erkannte, wer Jesus war, um auf die Knie zu fallen und ihn anzubeten. Ein einziges Wort verwandelt die Angst von Maria in Glauben. Jesus sagt ihren Namen. Jesus ruft jeden von uns beim Namen. Und Jesus ruft dich auch beim Namen, wenn du heute Morgen hier sitzt. Auch wenn du heute Morgen nicht glaubst. Er will dir die Angst vor Sünde und Tod nehmen und dir den Glauben an die Auferstehung auch schenken. Der Glaube, der dir deine Sünden vergibt und dir eine auferstandene Zukunft mit Gott selbst für immer verspricht. Aber dazu musst du glauben und dein Vertrauen in Jesus setzen. Wenn du an Jesus glaubst und mit Angst zu kämpfen hast heute Morgen, ruf Jesus auch deinen Namen, so wie er es bei Maria tat. Er rief sie von einem Ort der Angst zum Glauben, von einem Ort der Tränen zu einem Ort des Mutes. Auch anderen von der guten Nachricht zu erzählen, dass er lebt. Und ich spreche zu mir selbst, wenn ich über diese Dinge rede, genauso wie ich sie euch sage. Auch ich habe Angst und Furcht zu kämpfen. Hol dir Hilfe, wenn du mit Angst zu tun hast. Denn Satan würde mich und dich gerne durch Angst lähmen, damit wir unbrauchbar sind. Aber die Auferstehung sagt, dass wir in dieser Position nicht bleiben müssen. Die Auferstehung gibt uns Mut und den Glauben weiterzumachen. Manchmal müssen wir das von anderen Menschen hören. Wir müssen das Evangelium von anderen Menschen hören, so dass wir das in unserem eigenen Leben so reinsetzen können. Wir sind in Jesu Hand. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Manchmal müssen wir das hören. Die gute Nachricht von der Auferstehung. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, die weitergegeben muss. Maria macht genau das. Sie lief zurück zu den Jüngern und erzählt ihnen alles, was sie gesehen hatte. Und alle Worte, die Jesus zu ihr gesprochen hatte. Man könnte vorstellen, wie freudig sie war. Ich habe Jesus gesehen. Du würdest denken, dass die Jünger an dieser Stelle aufgeregt sein würden. Sie hatten einen Grund, ihre Tränen wegzuwischen. Sie hatten einen Grund zu tanzen und sich zu freuen. Und wir lesen, dass sie nicht geglaubt haben. So traurige Worte, oder? Das Zeugnis einer Frau war in jener Zeit nicht mit dem eines Mannes gleichzusetzen, leider. Es könnte sein, dass es unter den Jüngern Vorteile gegen Marias Zeugnis gab. Lukas erzählt uns, dass sie dachten, die Frauen würden Märchen erzählen. Aber es ist interessant, dass Maria eine Person, die in dieser Kultur nicht die gleiche Rechte hatte wie ein Mann, die erste Person ist, der sich Jesus nach seiner Auferstehung zeigt. Ist das euch irgendwann aufgefallen? Das Christentum lehnt Frauen nicht ab, sondern erhebt sie. Frauen sind in der Erlösung Männer gleichgestellt. Frauen waren die Erste, die den auferstandenen Jesus sahen. Alles, was das Neue Testament über Ehe und Sex sagt, soll die Familien und vor allem die Frauen vor dem üblichen Missbrauch schützen, die es in der griechischen, römischen Welt gab und die wir leider heutzutage immer noch sehen. Das sollte das Christentum noch glaubwürdiger machen, nicht weniger. Gott wählte das, was die Welt als schwach ansah, um sich zuerst zu zeigen. Jesus brachte die Menschen nach oben und nicht nach unten. Aber die Jünger entschieden sich, im Unglauben zu leben. Was macht Jesus? Was vergesst es? Ich höre auf. Nee, mach weiter. Gibt er auf? Er fährt fort, seine Jünger zu sich zu rufen, zum Glauben an seine Auferstehung. Und das tut er in Vers 12 mit den beiden Männern auf dem Weg nach Emmaus. Und von dieser Geschichte lesen wir in Lukas Kapitel 24, Vers 13 bis 35. Und ihr könnt auch heute Abend diesen Text lesen. Ihr habt viel zu lesen heute Abend. Zwei Männer verlassen an diesem Sonntag Jerusalem und gehen laut Lukas in Richtung eines Dorfes, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt ist. 11 Kilometer, das ist nicht um die Ecke. Aber auf dem Weg begann der auferstandene Jesus mit ihnen zu gehen und fragte sie, worüber sie redeten. Sie waren erstaunt, dass dieser Mann nicht wusste, was in den letzten Tagen in Jerusalem geschehen ist. Und sie erkannte Jesus nicht auf diesem Weg. Jesus begann aber in dieser Geschichte, ihnen aus dem Alten Testament zu erklären, wahrscheinlich aus Passagen wie Jesaja Kapitel 53, die wir letzte Woche angeguckt haben. und Psalm 22, was der Messias zu erleiden haben würde. Die Herzen und Augen dieser Männer waren verschlossen für den, der mit ihnen auf dem Weg war. Als er am Abend mit ihnen das Brot aber brach, lesen wir, dass sie Jesus erkannten. Und Lukas Kapitel 24, 31 sagen sie einen bemerkenswerten Satz. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Weg redete und als er uns die Schriften öffnete? Brannte unser Herz nicht? Da war was. Es war schön. Hast du dieses Gefühl schon mal gehabt? Die Nachricht ist so großartig, dass dein Herz in Flammen steht, als du verlobt wurdest. Du wurdest unbedingt deine Familie und Freunde erzählen. Dein Herz hat gebrannt. Ich bin verlobt. Ich habe gute Neuigkeit. Die Frau hat Ja gesagt und nicht mich abgelehnt. Jeder Mann hat Angst, auch wenn er weiß, dass eigentlich die Frau Ja sagen wird. Aber irgendwie ist manchmal ein Zweifel da. Liebt sie mich wirklich? Will sie mich heiraten? Ja, cool. Dann rufst du deinen Kumpel an und sagst, sie hat Ja gesagt, weil dein Herz brennt. Hast du dich schon mal einmal so sehr über etwas gefreut, dass du nur noch anderen davon erzählen möchtest? Das war die Erfahrung dieser Männer mit Jesus auf dem Weg zurück in ihr Dorf. Sie verstanden, dass das Alte Testament auf die Ereignisse von Jesus Tod und Auferstehung hinwies. Sie verstanden, dass Jesus lebte. Sie sahen ihn. Sie hörten ihn. Es ist wahr. Jesus lebt und alles ist jetzt anders. Die Traurigkeit, die sie empfanden, ist aufgehoben. Es gibt eine gute Nachricht, die verkündet werden will. Also laufen diese Männer noch am selben Abend zurück nach Jerusalem. Sie gingen 11 Kilometer zurück und erzählten den Jüngern, dass auch sie Jesus leben gesehen haben. Was für eine tolle Nachricht. Sie haben ihr Sport an dem Tag wirklich gemacht. 22 Kilometer hin und zurück. Aber so sehr brannte ihr Herz mit dieser Neuigkeit. Die Jünger haben also nicht nur von Maria gehört, dass Jesus lebt, sondern auch von den zwei Männern. Sie haben mehr als genug Beweise, um zu glauben, dass Jesus lebt. Und doch, was lesen wir? Sie glauben weiterhin nicht. Ach, zweimal das Herz gebrochen hier, wenn man diesen Text liest. Wann werden sie es verstehen? Wann werden sie es ergreifen? Jesus lebt. Die Härte des menschlichen Herzens ist unglaublich. Wir glauben, dass wir etwas verstehen müssen, bevor wir daran glauben. Aber der Glaube ermöglicht es uns zu verstehen. Jesus erklärt es ihnen auf der Straße, aber für die beiden Männer wurde es erst klar, als sie glaubten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist skeptisch, was den Tod und die Auferstehung angeht, Jesu. Du sagst, dass es nicht genug Beweise gibt, damit zu glauben. Was kann Gott noch tun? Es gibt ein leeres, bewachtes Grab. Und niemand wurde je gefunden. Die religiösen Leitern hatten den Leichnam herausgeholt, wenn sie es gekönnt hatten. Jesus zeigt sich einer Frau. Jesus zeigt sich zwei Männern. Laut Paulus wird sich Jesus über 500 Menschen auf einmal zeigen. Die Jungen gaben ihr Leben für diese Botschaft. Und das auf brutalste Art und Weise. Es wurde uns erzählt, dass Petrus gekreuzigt wurde. Tausende haben seitdem ihr Leben für diese Botschaft gegeben. Die Botschaft von der Auferstehung verändert Leben. Sie hat das von Maria verändert. Sie hat diese beiden Männer verändert und sie hat jeden Menschen hier drin verändert, der glaubt. Frag sie selbst. Und genau das tut diese Botschaft, wenn sie in der Person Jesus zu den Jüngern gelangt, wie wir in Vers 14 sehen. Vers 14 hat sich wahrscheinlich nicht in dieser Nacht ereignet, denn wir lesen, dass die 11 dort waren. Und aus Johannes 20 wissen wir, dass Jesus sich an jenem Sonntagabend zuerst allen Jüngern außer Thomas gezeigt hat. Und Thomas sagte, dass er erst glauben wird, wenn er die Wunden selbst gesehen hat. Wir lesen dann in Johannes 20, dass er sich 8 Tage später den 11. zeigte. Darunter auch Thomas. Und wir lesen dort in Johannes Kapitel 20, Vers 27 bis 29, dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Was bewirkt diese Auferstehung in den Jüngern? Sie hat Angst und Unglauben durch Glauben ersetzt. Du musst nur die Apostelgeschichte lesen, um diese Veränderung zu sehen und den Glauben zu erkennen, der aufgrund der Auferstehung gelebt wurde. Diese Veränderung geschah in den Jüngern und sie kann auch in unserem Leben geschehen. Vielleicht fühlt ihr euch heute Morgen schwach und ängstlich. Dann erinnere dich am Glauben und Gebet an das leere Grab. Erlaube dem Heiligen Geist deine Schwäche und deine Angst zu nehmen und dein Leben zu verändern. Wenn unser Leben durch diese Botschaft verändert wird, sind wir aufgefordert, die gute Nachricht mit anderen zu teilen. Das lesen wir ab diesem nächsten Abschnitt. Ab Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Dieser Text geht auf unser zweiter Punkt heute Morgen zurück. Wir sind aufgefordert, den Menschen vom Tod und der Auferstehung Jesu zu erzählen. Wir sollen diese gute Nachricht mit allen Menschen auf dieser Erde teilen, weil Jesus für alle Menschen auf dieser Erde gestorben ist. Das ist eine lebensspendende, lebensverändernde Nachricht. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns Sünden auf sich genommen hat, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat, um unsere Stelle zu sterben und für uns das Grab zu überwinden. Genau das zeigt uns das Markus-Evangelium auf eine ganz eigene Art und Weise. Wir haben gesehen, wie Gott der Menschheit durch die Person Jesu dient, durch das Markus-Evangelium. Markus hat uns diese Nachricht in seinem Evangelium überbracht. Und sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben, weil die Menschen diesem Gebot treu nachgekommen sind. Und jetzt sind wir an der Reihe, sie an die nächste Generation weiterzugeben. Wir müssen sie an unsere Nachbarn und Kollegen weitergeben. Das ist unser Auftrag. Damit auch sie diese lebensveränderte Botschaft weitergegeben können. Wir arbeiten gerade an Möglichkeiten, wie wir als Gemeinde das tun können. Mein Gebet ist, dass Gott uns zeigt, wie wir das Evangelium an andere hier in unserer Gegend und in Deutschland und auf der ganzen Welt weitergeben können. Du kannst mit mir dafür beten, wie wir als Gemeinde das machen sollen. Denn wir wollen unseren Auftrag als Gemeinde erfüllen. Die Rettung war nicht nur für die damalige Zeit. Sie waren nicht nur für unsere Großeltern. Sie sind es auch für heute. Deshalb sagt Jesus, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Das Evangelium ist für heute. Es ist nicht kompliziert. Er erfordert Glauben und Vertrauen in die Person Jesu und sein Evangelium. Und es bedeutet zu sagen, ich glaube, dass Jesus meine Sünde am Kreuz auf sich genommen hat. Jesus, bitte vergib mir meine Sünde. Und dem Moment, in dem jemand das betet, ist er oder sie für immer gerettet. Er hat Gottes Stimme gehört, die seinen Namen ruft und hat im Glauben geantwortet. Und niemand kann euch noch jemals aus Gottes Hand nehmen. Aufgrund dieses Glaubens wird die Gläubige Gottes Gebot, sich taufen zu lassen, befolgen wollen. Nicht, weil die Taufe uns rettet. Das ist nicht, was die Bibel uns sagt. Sondern weil sie eng mit der Erlösung verbunden ist. Es ist ein offizieller Akt der Verkündigung. Ich gehöre zu Jesus. Es ist ein offizieller Akt der Verkündigung, wie das Evangelium dein Leben verändert hat. Wir werden diesen Sommer eine Taufe veranstalten. Bete dafür, ob du dich taufen lassen solltest, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast. Gott sagt dir, dass damit er dich und die Menschen um dich herum mit seiner Liebe und Gnade segnen kann. Es ist auch ein Akt der Verantwortlichkeit. Du bittest damit deine Gemeinde, die Leute, die hier neben euch sitzen, dich in deine Nachfolger zu unterstützen. Denn wir alle brauchen manchmal die Hilfe von Gläubigen um uns herum. Das ist einer der Gründe, warum Gott uns die Gemeinde gegeben hat. So dass wir füreinander da sein können. Ich weiß noch, als du getauft wurdest. Weißt du noch? Und das ist eine Ermutigung. Hey, mach weiter mit Jesus. Er hat dich gerettet. Du bist in seiner Hand. Niemand kann dir aus seiner Hand reißen. Manchmal müssen wir an diese gute Botschaft erinnert werden. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Aber wir lernen auch, dass es nur eine gute Nachricht für diejenigen ist, die glauben. Für die, die nicht glauben, ist es eine schlechte Nachricht. Denn sie werden verdammt werden. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt durch das Evangelium zu retten. Aber es gibt einen Ort, der Hölle genannt wird. Und die Bibel ist da eindeutig. Einen Ort, an dem diejenigen, die sich freiwillig entschieden, das Evangelium abzulehnen, wegen ihrer Sünde für alle Ewigkeit sein werden. Jesus kann entweder durch dein Glauben und deine Reue für deine Sünde bezahlen, oder du bezahlst für alle Ewigkeit selbst für deine Sünde. Denn Gott ist ein gerechter, heiliger Gott, der mit Sünde nichts zu tun haben kann. deshalb ist es so wichtig, dass wir das Evangelium weitergeben. Weil das ist eine auch schreckliche Nachricht. Wir wollen nicht, dass unsere Nachbarn, unsere Familienmitglieder dahin gehen. Wie Jesus uns hier aufgetragen hat. Und wenn wir diese Evangelium weitergeben, wird uns Gottes Kraft versprochen, was unser dritter und letzter Punkt heute Morgen ist. Viele dieser Dinge, die hier in Markus 16 aufgeführt sind, finden wir in der Apostelgeschichte und im Leben der Apostel. Es wäre zu viel von euch zu verlangen, die ganze Apostelgeschichte heute Abend zu lesen, aber ihr könnt heute Abend ein bisschen durchblättern und das auch sehen durch die Überschriften. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung, wie es in Römer Kapitel 1, Vers 16 heißt. Und wir können der Botschaft vertrauen. Sie muss nicht kompliziert sein. Du brauchst keinen Doktortitel in Theologie, um sie weiterzugeben. Das ist das Schöne am Evangelium. Oft wird es von Laien besser weitergegeben als von Akademikern, die Dinge gern komplizieren. Wenn wir es teilen, wird Gott Wunder tun. Das ist die Verheißung an uns. Wenn wir das Evangelium teilen, wird Gott Wunder tun. Gott ist ein Gott der Wunder. Er hat Jesus von dem Tod auferweckt. Was kann er noch nicht noch machen? Gott kann alles machen. Gott kann jeder, der hier aufgeführt, Dinge tun, um den Menschen seine Macht zu zeigen, damit sie glauben. Gott möchte, dass wir glauben, dass wir, wenn wir mit Menschen das Evangelium teilen und feststellen, dass sie krank sind, dass wir für sie beten und Gott in seinem Willen bitten, sie zu heilen. Vielleicht wird Gott sie heilen und sie werden dadurch zum Glauben an Jesus kommen. Vertraue auf das Evangelium. Es ist Gottes Botschaft. Es ist nicht meine Botschaft, es ist nicht deine Botschaft. Es ist am Ende des Tages Gottes Botschaft. Und dieses einfache Evangelium hat für die letzten 2000 Jahre sich Leben verändert. Durch Macht, durch seine Kraft. Wir können es vertrauen. Denn das Vermächtnis der Jünger kann auch unser Vermächtnis sein. Gott hat sich nicht verändert. Jesus betet sogar vom Himmel aus für uns, damit wir diesen Auftrag erfüllen, wie wir lesen. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Wir schließen das Buch Markus mit diesen letzten Worten aus. Dem Buch Markus ab. Es ist ein Evangelium, das uns das dienende Herz Jesu vor uns zeigt. Und wir sind dadurch bewegt, gestärkt, ermutigt und herausgefordert worden. Ich auf jeden Fall. Aber das ist nur der Anfang der Geschichte. Nicht das Ende. Wie geht diese Geschichte weiter? Wir wollen diese Geschichte vom Evangelium und seiner Kraft, die im Leben normaler, sündiger Menschen wirkt, fortsetzen, wenn wir nächste Woche den 1. Korintherbrief beginnen, den wir das Evangelium in echtem Leben nennen werden. Wir haben jetzt das Basis. Was ist das Evangelium? Was hat das bedeutet? Und jetzt werden wir sehen, wie das Evangelium im echten Leben aussieht. In einer echten Gemeinde mit ganz vielen Problemen. Wir sind eigentlich, wir lesen 1. Korinther und wir werden staunen über diese Gemeinde. Das ist manchmal so eine schlimme Situation. Und du denkst, hä? Wie können Menschen so sein? Wie können Christen so sein? Aber das Evangelium wirkt. Das Evangelium hat Korinth, die Gemeinde, verändert. Und Paulus kündigt das Evangelium nochmal an in 1. Korinther. Und das wird weitergegeben in verschiedene Situationen, angewendet in verschiedene Situationen. Und wir werden als Gemeinde dadurch auch gestärkt und ermutigt sein, wie das Evangelium in unser Leben und unsere Gemeinde wirken kann. So, ich freue mich auf 1. Korinther. Ich habe schon angefangen vorzubereiten dafür. Schon viel, viel Gutes da drin. Und wir werden nächste Woche damit anfangen. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, wir danken dir für das Markus-Evangelium und was du uns alles durch diesem Evangelium gezeigt hast. Herr, danke für die Wunder, für deine Worte, für das Evangelium, was uns Heil bringt, was unser Leben verändert. Herr, diese Botschaft soll weitergegeben werden. Wir bitten dich, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes uns hilfst, als Gemeinde, als Personen, dein Evangelium weiterzugeben, dein Evangelium zu vertrauen und dass du die Wunder und Zeichen, dass du das Evangelium mit Wunder und Zeichen begleitest, Jesus, worüber wir staunen und die Leute um uns herum staunen würden. Herr, wir bitten das in deinen Namen. In deinen Namen. Amen. Eine gesegnete Woche.